Ich begrüße euch alle auch herzlich zu dem dritten Advent. Vorhin wurde ich gefragt, wo denn unser Adventskranz ist. Tja, da ist eine Kerze und hier sind zwei, es macht drei. Von dem her denkt ihn euch. Ich möchte zu Beginn beten und dann sage ich ein paar Worte, bevor wir gleich den Text hören für heute. Vater im Himmel, danke, dass wir heute Advent feiern und dass wir in der Adventszeit ja von der Dunkelheit ins Licht gehen. Erstmal noch tiefer in die Dunkelheit, zu dem kürzesten Tag im Jahr, zumindest hier bei uns im Norden. Und dann wieder hinein in das Licht, auch in diese Zeit, die mit Weihnachten so beleuchtet ist und ja, wo es dann hell wird. Und ich bete, dass wir durch diese Zeit auch heute in dem Gottesdienst ein Stück von dieser Hoffnung, ein Stück von diesem Licht erfahren, was du in unser Leben scheinen möchtest. Amen. Vor, ich glaube jetzt knapp 2 Jahren, kam royaler Besuch ins Refugio. Ich weiß nicht, ob ihr es damals mitbekamt, aber es war eine Woche, da hatte sich die schwedische Königin angekündigt und das hatte zur Folge, dass alle, die hier im Haus leben und arbeiten, sich registrieren mussten und auch sagen mussten, ob sie zu diesem Zeitpunkt da sind, als die Königin sozusagen sich angekündigt hatte. Und wir konnten sonst hier gar nicht rein ins Refugio, wir konnten nicht in unser Büro gehen. Es kam eine große Flotte von Fahrzeugen, es kam vorher nicht der Secret Service, ich weiß nicht, wie der in Schweden heißt, hat hier alles sich nochmal genau angeschaut. Also ein großer Staatsempfang, die Königin war hier, glaube ich, eine Stunde im Refugio und hat hier alles auf den Kopf gestellt. Und man konnte so ein bisschen hautnah miterleben, was eigentlich ja ein bisschen ein absurdes Ding ist, denn auch in Schweden hat die Königin heute keine nennenswerten Rechte mehr auszuüben. Aber ihr wird immer noch ein großer Hofstaat gemacht, überall, auch im Refugio. Und ihr habt es vielleicht auch gemerkt, wir haben ja gerade auch ein Lied gesungen, was Königskind heißt. Viele der Adventslieder, die wir singen, handeln von Königen oder dem König. Es ist die Zeit, wo wir sozusagen über den König nachdenken, Jesus Christus, der in die Welt kommt. Und das habe ich mal zum Anlass genommen und gedacht, wir schauen jetzt heute und auch am nächsten Sonntag, wo wir ja auch noch am 4. Advent unseren Gottesdienst hier haben, einmal in die Königsbücher der Bibel. Denn die Bibel hat ja 2 Bücher, die heißen 1. und 2. Könige. Und die Königsbücher sind eine Abfolge von oder ein Bericht darüber, welcher König wann gelebt hat, ob er anständig war oder nicht und ob Gott ihn gesegnet hat oder nicht. Und wenn noch irgendwas Nennenswertes in seiner Zeit passiert ist, dann steht das da auch noch. Das ist ziemlich stupide zu lesen. Manchmal wird es ein bisschen spannend, nämlich wenn irgendwie dann eine richtig böse Strafe kommt auf den König. Aber meistens ist es einfach nur, lebte von dann bis dann und tat nicht, was dem Herrn wohlgefiel, steht dann immer da. Aber wenn man sich die Königsbücher mal ein bisschen genauer anschaut, dann sind sie gar nicht das, was sie zu sein scheinen. Sie sind nämlich nicht der Hofstaat. Sie sind nicht die royale, das Royale in den Himmel heben, die Erhebung. Es ist eigentlich ein Gegenteil davon. Es ist keine Legendenbildung. Es ist sowas wie Anti-Historie. Denn bei den Königsbüchern wird die Geschichte nicht von den Gewinnern geschrieben. Man könnte ja denken, die Könige mit ihren Hofschreibern hätten das alles im Griff. So ist es aber nicht bei diesen Königsbüchern. Da haben sie nämlich gar nichts im Griff. Sie haben keine Kontrolle über ihre Geschichte. Und das ist die Kraft dieser Königsbücher. Die sind nämlich von außen ein Blick in dieses Königtum und in das, was da so vor sich ging. Es ist sozusagen der Bericht aus dem subversiven Untergrund, könnte man sagen. Und mitten hinein in diese formelhaften Berichte, die sich über viele Kapitel erstrecken, platzt dann nämlich so eine Figur, mit der keiner rechnet. Da steht dann so völlig unverhofft, gerade wird noch von König Ahab geredet, Da trat Elia aus Tischbett auf. Keiner weiß, wer Elia ist, keiner weiß, wo Tischbett ist. Es ist ein völlig unbedeutender Ort. Und Elia tut plötzlich ziemlich große Wunder. Und Elia hat einen Schüler, Elisa. Das sind sehr, sehr unbequeme Personen. Elisa ist jemand, der sich mit jedem anlegt, genau wie Elia auch. Und ihnen werden ganze 25%, also 15 Kapitel aus diesen beiden Königsbüchern gewidmet. Also die stehen genau im Zentrum dieser beiden Bücher. Ihre Namen heißen übersetzt Yahweh, also der Gott Israels ist mein Gott, das heißt Elia, und Elisa bedeutet mein Gott rettet. Und allein diese Namen sind schon ein Affront gegen die Könige, gegen diese Königsbücher, gegen die royale Geschichte, denn die Könige hielten sich für Götter, sie hielten sich für allmächtig. Aber Elia und Elisa stehen dafür, dass allein Gott mächtig ist und dass niemand helfen kann, niemand retten kann außer Gott. Und die Könige sind nichts anderes als kleine Würstchen, unbedeutende kleine Würstchen. Am deutlichsten wird das im zweiten Buch der Könige in Kapitel 5, Vers 7. Da kommt nämlich ein wichtiger Mann aus einem anderen Land zum König von Israel und sagt zu ihm, ich bin krank geworden, ich habe gehört, bei euch ist jemand, der Wunder tun kann. Kannst du mir den mal vorstellen? Und der König sagt ganz verzweifelt, er zerriss seine Kleider und sprach, bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen könnte, dass er zu mir schickt, ich soll den Mann von seinem Aussatz befreien? Also überfordert mit jeder Situation, das sind die Könige. Wir wollen also jetzt heute und auch am nächsten Sonntag einmal auf Elisa in diesem Fall schauen. Und ob man es glaubt oder nicht, das ist tatsächlich eine Adventsgeschichte. Es hat Themen, die im Advent eine große Rolle spielen, die in dieser Geschichte vorkommen. Ich habe es schon gerade gesagt, die ganze Story geht über 15 Kapitel. Wir konzentrieren uns mal auf zwei. Das ist immer noch lang genug. Wir hören gleich das vierte Kapitel aus dem zweiten Buch Könige. Übrigens, der Fokus liegt auf Elisa. Das habe ich einfach so gewählt, weil Elisa bekommt von Elia den Mantel, sein Zaubermantel. Mit dem kann er zum Beispiel auf den Jordan schlagen und dann teilt sich der Fluss, und den Stock. Und mit diesem Stock kann er auch zaubern. Und es heißt dann, dass er zweimal so mächtig war wie Elia. Also wenn wir bei Elisa lesen, dann ist die Power noch viel größer. Denkt vielleicht an, weiß ich nicht, Herr der Ringe und was man da alles so auch mit Zauberstöcken und so weiter anrichtet. Jetzt kommt Mirko nach vorne und liest für uns das Kapitel.
Und es schrie eine Frau unter den Frauen der Prophetenjünger zu Elisa und sprach, dein Knecht, mein Mann ist gestorben, und du weißt ja, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Nun kommt der Schuldherr und will meine beiden Kinder nehmen zu leibeigenen Knechten. Elisa sprach zu ihr, was soll ich dir tun? Sage mir, was hast du im Hause? Sie sprach, deine Magd hat nichts im Hause als ein Krug Öl. Er sprach, geh hin und erbitte draußen von allen deinen Nachbarinnen leere Gefäße, aber nicht zu wenig, und geh ins Haus und schließ die Tür zu hinter dir und deinen Söhnen und gieß in alle Gefäße, und wenn du sie gefüllt hast, so stelle sie beiseite. Sie ging hin und schloss die Tür zu hinter sich und ihren Söhnen. Diese brachten ihr die Gefäße herbei, und sie goss ein. Und als die Gefäße voll waren, sprach sie zu ihrem Sohn, reiche mir noch ein Gefäß her. Er sprach zu ihr, es ist kein Gefäß mehr hier. Da stand das Öl. Und sie kam und sagte es dem Mann Gottes an. Er sprach, geh hin, verkaufe das Öl und bezahle deine Schulden. Du aber und deine Söhne nährt euch von dem Übrigen. Und es begab sich eines Tages, dass Elisa nach Schunem ging. Dort war eine reiche Frau, die nötigte ihn, dass er bei ihr aß. Und so oft er dort durchkam, kehrte er bei ihr ein und aß bei ihr. Und sie sprach zu ihrem Mann, siehe, ich weiß, dass dies ein heiliger Mann Gottes ist, der immer hier durchkommt. Lass uns ihm eine kleine gemauerte Kammer oben machen und Bett, Tisch, Stuhl und Leuchter hinstellen, damit er dort einkehren kann, wenn er zu uns kommt. Und es begab sich eines Tages, dass Elisa dort einkehrte und sich oben in die Kammer legte und darin schlief. Danach sprach er zu seinem Diener Gehasi: Ruf die Schunemiterin. Und als Gehasi sie rief, trat sie vor ihn. Elisa aber sprach zu Gehasi: Sage ihr, siehe, du hast uns all diesen Dienst getan, was soll ich dir tun? Brauchst du Fürsprache beim König oder beim Feldhauptmann? Sie sprach: Ich wohne unter meinen Leuten. Elisa sprach: Was soll ich dir dann tun? Gehasi sprach: Ach, sie hat keinen Sohn und ihr Mann ist alt. Er sprach: Ruf sie her. Und als er sie rief, trat sie in die Tür. Und er sprach: Um diese Zeit übers Jahr sollst du einen Sohn herzen. Sie sprach: Ach nicht, mein Herr, du Mann Gottes, täusche deine Magd nicht. Und die Frau ward schwanger und gebar einen Sohn um dieselbe Zeit übers Jahr, wie er Elisa zugesagt hatte. Als aber das Kind groß wurde, begab es sich, dass es hinaus zu seinem Vater zu den Schnittern ging und sprach zu seinem Vater: O, mein Kopf, mein Kopf! Er sprach zu einem Knecht: Bringe ihn zu seiner Mutter. Und er nahm ihn und brachte ihn hinein zu seiner Mutter. Und er saß auf ihrem Schoß bis zum Mittag. Da starb er. Und sie ging hinauf und legte ihn aufs Bett des Mannes Gottes, schloss hinter ihm zu und ging hinaus und rief ihren Mann und sprach: Schicke mir einen der Knechte und eine Eselin. Ich will eilends zu dem Mann Gottes und bald zurückkommen. Er sprach: Warum willst du zu ihm? Ist doch heute weder Neumond noch Schabbat. Sie sprach: Es ist gut. Und sie sattelte die Eselin und sprach zu ihrem Knecht: Treib an und halte mich nicht auf beim Reiten, bis ich dir sage. So zog sie hin und kam zu dem Mann Gottes auf dem Berg Karmel. Als aber der Mann Gottes sie kommen sah, sprach er zu seinem Diener Gehasi: Siehe, die Schunemiterin ist da. So lauf ihr nun entgegen und frage sie, ob es ihr, ihrem Mann und ihrem Sohn gut gehe. Sie sprach: Gut. Als sie aber zu dem Mann Gottes auf den Berg kam, umfing sie seine Füße. Gehasi aber trat herzu, um sie wegzustoßen. Aber der Mann Gottes sprach: Lass sie, denn ihre Seele ist betrübt und der Herr hat's mir verborgen und nicht kundgetan. Sie sprach: Wann habe ich einen Sohn erbeten von meinem Herrn? Sagte ich nicht, du solltest mich nicht täuschen? Er sprach zu Gehasi: Gürte deine Lenden und nimm meinen Stab in deine Hand und geh hin, und wenn dir jemand begegnet, so grüße ihn nicht. Und grüßt dich jemand, so danke ihm nicht. Und lege meinen Stab auf des Knaben Antlitz. Aber die Mutter des Knaben sprach: So wahr der Herr lebt und so wahr du lebst, ich lasse nicht von dir. Dann machte er sich auf und ging ihr nach. Gehasi aber ging vor ihnen her und legte den Stab dem Knaben aufs Antlitz. Da war aber keine Stimme und kein Aufmerken. Und er ging zurück Elisa entgegen und sagte ihm: Der Knabe ist nicht aufgewacht. Und als Elisa ins Haus kam, siehe, da lag der Knabe tot auf seinem Bett. Und er ging hinein und schloss die Tür hinter sich zu und betete zu dem Herrn und stieg aufs Bett und legte sich auf das Kind und legte seinen Mund auf des Kindes Mund und seine Augen auf des Augen und seine Hände auf dessen Hände und breitete sich so über ihn, da wurde des Kindes Leib warm. Er aber stand wieder auf und ging im Haus einmal hierhin und dahin und stieg wieder aufs Bett und breitete sich über ihn. Da nieste der Knabe 7-mal. Danach tat der Knabe seine Augen auf. Und Elisa rief Gehasi und sprach: Ruf die Schunemiterin. Und als er sie rief, kam sie hinein zu ihm. Er sprach: Da, nimm hin deinen Sohn. Da kam sie und fiel nieder zu seinen Füßen und neigte sich zur Erde und nahm ihren Sohn und ging hinaus. Als aber Elisa wieder nach Gilgal kam, war Hungersnot im Lande. Und als die Prophetenjünger vor ihm saßen, sprach er zu seinem Diener: Setze einen großen Topf auf und koche ein Gemüse für die Prophetenjünger. Da ging einer aufs Feld, um Kraut zu sammeln, und fand ein Rankengewächs und pflückte sein Kleid voll mit wilden Gurken. Und als er kam, schnitt er es in den Topf zum Gemüse, sie kannten es aber nicht, und legte es den Männern zum Essen vor. Als sie nun von dem Gemüse aßen, schrien sie und sprachen: O Mann Gottes, der Tod im Topf! Sie konnten es nicht essen. Er aber sprach: Bring Mehl her. Und er tat es in den Topf und sprach: Lege es den Leuten vor, dass sie es essen. Da war nichts Böses mehr in dem Topf. Es kam aber ein Mann von Baal Schalisha und brachte dem Mann Gottes Erstlingsbrot, nämlich 20 Gerstenbrote und neues Getreide in seinem Beutel. Er aber sprach: Gib's den Leuten, dass sie es essen. Sein Diener sprach: Wie soll ich davon 100 Mann geben? Er sprach: Gib den Leuten, dass sie essen. Denn so spricht der Herr: Man wird essen und es wird noch übrig bleiben. Und er legte es ihnen vor, dass sie aßen, und es blieb noch übrig nach dem Wort des Herrn.
Ja, vielen Dank. Ich hoffe, ihr seid so richtig drin in dieser Geschichte. Es sind ja eigentlich drei Geschichten, von denen wir hier lesen, die so direkt nacheinander passieren. Es beginnt mit dieser Witwe, die Angst hat, dass ihre Kinder versklavt werden müssen, und sie kommt dann aber nochmal davon, und ihre Kinder auch, weil das Öl nicht aufhört zu fließen, Überfluss in ihrem Elend entsteht. Dann hören wir diese berührende Geschichte von der Frau, die keine Kinder haben konnte, dann bekommt sie doch einen Sohn, und der stirbt dann aber, und sie ist völlig zerschmettert, verständlicherweise, und sagt: Wieso hast du mir überhaupt einen Sohn verschafft? Ich habe doch niemand drum gebeten. Ich war auch so irgendwie zufrieden, und jetzt ist er tot. Und dann zum Schluss die Geschichte vom Tod im Topf und von dieser wundersamen Brotvermehrung. Das sind alles Geschichten, die passieren, als Elisa auftritt. Und besonders hier im vierten Kapitel ist vom König überhaupt nicht die Rede. Also einmal wird er erwähnt, aber auch da spielt er keine Rolle. Niemand kann nach menschlichen Maßstäben helfen. Die Situation der Menschen ist so, in all diesen Fällen ist so, so furchtbar und so aussichtslos. Ja, die arme Frau und die Kinder, die Versklavung tun, die reiche Frau, die aber ihr Kind verliert, und dann eben diese Menschen, die vergiftet werden durch wilde Gurken, die keiner kannte, und Hunger leiden. Ich finde diese drei Beispiele sehr spannend, weil es sind alles Geschichten, die so oder so ähnlich auch von Jesus erzählt werden. Ich möchte die nochmal ganz kurz einzeln durchgehen. Was passiert denn hier eigentlich? Das Erste ist, was Elisa macht: Er schafft Überfluss im Elend. Und das ist auch eine Geschichte, das kommt bei Jesus immer wieder vor. Er bewahrt vor Sklaverei. Und immer wenn von Witwen und von Waisen die Rede ist im Alten Testament, dann müssen bei uns die Alarmglocken, die Weihnachtsglocken angehen. Denn die Regel war, je nachdem, ob sich der König um die Schwächsten kümmerte, um die Witwen und Waisen, je nachdem, ob er das tat oder nicht, ging es dem Volk gut oder nicht. Aber hier merken wir, er tut's nicht. Folge ist, es droht Sklaverei. Elisa aber verweigert sich diesem System des Mangels, dieses Mangels, der weiteren Mangel schafft. Er durchbricht die Perspektivlosigkeit. Das Zweite ist, was Elisa hier macht: Er geht dem Tod nicht aus dem Weg. Er bricht dafür übrigens jede Menge Gesetze, dass er zu dieser Person ihr folgt und sich auf dieses tote Kind legt. Man durfte einen Toten nicht berühren. Das macht die einen unrein. Aber er macht sich eins, er macht sich gemein mit den Todgeweihten, mit den Elenden, mit dieser Frau, die vor Kummer nicht mehr weiß, wie sie weiter leben soll. Und zum Schluss ist wieder diese Überflusssituation. Aus wenig entsteht viel. Aus Elend entsteht Leben. Elisa ist da, wo Not und Elend sind. Das ist das, was wir über ihn wissen durch dieses Kapitel. Ich habe es eben schon gesagt, hier klingen natürlich sehr viele Parallelen an zu dem, was wir über Jesus im Neuen Testament lesen können. Also die Geschichte der Brotvermehrung, dass ein totes Kind zum Leben erweckt wird. Das sind alles Geschichten, die auch im Neuen Testament stehen. Der Theologe Walter Brüggemann schreibt über diese Geschichte, finde ich, einen sehr spannenden Satz oder eine Aussage macht er darüber. Ihr könnt das mitlesen. Er sagt, die Geschichte von Elisa ist tatsächlich eine Botschaft über Lebensressourcen, die dort gefunden werden und in Kraft treten, wo wir es nicht erwartet hätten. Die gute Nachricht, die von Elisa in die Tat umgesetzt wird, wird von Jesus wiederholt. Und sie wird später an vielen anderen Orten aufgeführt. Manchmal von den Nachfolgern Jesus, manchmal von anderen, die an der Seite der treuen Nachfolger Jesu stehen. In jeder Umsetzung der Botschaft tritt die Wahrheit des Evangeliums als praktische Transformation in Kraft. Die herkömmlichen Mächte können das weder bewirken noch verhindern. Das Radikale an Elisa ist, dass nicht seine Botschaft anti-autoritär ist, dass die Könige keine Rolle spielen, dass alles auf den Kopf gedreht wird. Nein, sie zeigt auch die Hilflosigkeit der Menschen mit ihrer herkömmlichen Macht. Und die Botschaft von Elisa ist nicht einfach Gerede, dass es irgendwann besser wird, irgendwann wird alles gut. Es ist niemand, der vertröstet. Nein, die Botschaft ist die fleischgewordene Umsetzung der guten Nachricht für die Unterdrückten, Übersehenen und gering. Sie ist die Botschaft, sie ist die gute Nachricht, die das Leben transformiert. Aktion und das, was er sagt, gehören zusammen. Beziehungsweise eigentlich tut er nur Dinge, er sagt ja gar nicht so viel. Und das ist auch die Botschaft von Jesus. Gott selbst greift, als Jesus in diese Welt kommt, in das Leben der Hilflosen ein. Kein König, kein Held, kein Kriegsherr kann für Transformation sorgen. Das, wonach sich alle sehen. Die fleischgewordene und die inkarnierte, die vorgeführte Botschaft von Jesus ist die Botschaft des Überflusses. Die Botschaft von der kompromisslosen Identifikation mit dem Tod und von dieser Macht, die den Lebenshunger, die aber auch den leiblichen Hunger der Leute stillen kann. Ein adventlicher Text, der immer wieder auch an diesem Sonntag oder zitiert wird, ist dieser Text von Maria aus dem Lukas-Evangelium. Das Magnificat wird es auch genannt. Sie sagt, ich lobe den Herrn aus tiefstem Herzen. Alles in mir jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er wendet sich mir zu, obwohl ich nur seine unbedeutende Dienerin bin. Sieh doch, von jetzt an werden mich alle Generationen glücklich preisen. Denn Gott, der mächtig ist, handelt wunderbar an mir. Sein Name ist heilig. Er ist barmherzig zu denen, die ihn ehren und ihm vertrauen von Generation zu Generation. Er hebt seinen starken Arm und fegt die Überheblichen hinweg. Er stürzt die Machthaber vom Thron und hebt die Unbedeutenden empor. Er füllt den Hungernden die Hände mit guten Gaben und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Er erinnert sich an seine Barmherzigkeit und kommt seinem Diener Israel zur Hilfe. Die ganze Geschichte von Jesus, wie sie aufgeschrieben ist, ist auch keine Geschichte, die von den Gewinnern so geschrieben werden würde. Wir dürfen uns nicht von dem heutigen Status der Kirche in unserer westlichen Welt blenden lassen, die viele Ländereien, viel Geld, viel Prunk besitzt. Jesus und seine Jüngerinnen und Jünger gehören nicht zum Establishment. Sie handeln auch nicht nach den Grundsätzen von Geld, Macht und Politik, weil sie haben keine Macht, sie haben kein Geld. Sie sind nicht Teil der politischen Klasse. Und trotzdem sind sie es und trotzdem ist es Jesus, der diese Machthaber seiner Zeit, die Mächtigen, so klein und unbedeutend aussehen lässt. So wie Elisa es auch tut, zu seiner Zeit. Jesus widersteht von Anfang an diesen herkömmlichen Verlockungen der Macht. Das lesen wir über ihn, als er versucht wird in der Wüste. Dort wird ihm versprochen, du bekommst ein Königreich, du wirst der mächtigste von allen sein, du wirst aus dem Stein Brot machen können, wenn du mir folgst, sagt der Satan zu ihm. Aber Jesus verzichtet auf diese Machterweise zu dem Zeitpunkt. Ein anderes Beispiel, wie er den Verlockungen der Macht widersteht, ist sein Umgang mit Pilatus. Das auszuführen wird jetzt zu weit führen hier, aber ich kann das nur empfehlen, lest euch diese Geschichte mal durch und schaut, wie er reagiert auf Pilatus und wie hilflos Pilatus ihm gegenüber ist, weil er einfach nicht versteht, was Jesus sagt und wie Jesus handelt, weil er so nach anderen Grundsätzen handelt und denkt. Aber wir sehen noch mehr an Jesus, weil dort wird Gottes Wort ja lebendig. Das Wort wird Fleisch. Er ist nicht einfach jemand, der Sprüche klopft, sondern er verändert wirklich das Leben der Menschen. Die Sorge Gottes um die Menschen bekommt eine völlig neue Dimension. Es ist nicht mehr nur ein Prophet, der kommt, wie Elisa und Elia, die schon großartige Dinge tun, sondern Gott selbst kommt in die Welt. Er wird machtlos, unbedeutend, er wird Mensch, von dem keiner etwas erwartet. Über Jesus wird im Grunde das Gleiche gesagt, über Elia. Elia aus Tischbett, von dem erwartet keiner was, und von Jesus aus Nazareth, was kann von da schon Gutes kommen, wird über ihn gesagt. Nazareth, nie gehört, völlig unbedeutend, uninteressant, da kommt kein König her. Wir besingen Jesus im Advent zwar als König, aber viele der Adventslieder sind in einer Zeit entstanden, wo es noch Könige gibt, wo die Macht bei den Königen war, wo die Könige und die Kirche eins waren, also gerade so die ganzen Adventslieder so aus dem angelsächsischen Raum, sind Lieder, die eigentlich die Herrschaft der Könige auch irgendwie gleich mitzementieren. Aber Jesus ist kein König. Er wirft die Vorstellung von Königen komplett über den Haufen. Er hat kein Heer, kein Zepter, keine Ländereien. Er ist obdachlos. Er zieht herum durchs Land. Das ist Jesus. Aber dennoch ist er nicht hilflos im Angesicht von Not, von Hunger, von Tod, von Elend. Nein, genau da ist er. Im Vergleich zu den Königen. Die sind dort nicht. Ich möchte noch mal kurz auf dieses spektakulärste Wunder von Elisa eingehen. Diese Auferweckung des toten Kindes, weil ich finde, da kann man einige großartige Dinge dran sehen. Denn es klappt ja nicht gleich, ne? Wir lesen, der Diener Gehasi wird vorgeschickt, der soll den Stab hinlegen, weil Elisa denkt, vielleicht muss ich nicht den ganzen Weg machen, reicht vielleicht, wenn der Stab mich vertritt, aber es regt sich nichts. Und auch beim ersten Mal, als dann Elisa sich auf das Bett legt und Mund auf Mund, Auge auf Auge, Hand auf Hand, passiert nichts. Das Kind wird ein bisschen warm, aber es regt sich nicht. Und dann muss er nochmal rein, er geht hin und her, wir lesen, er geht durchs ganze Haus und dann probiert er es nochmal. Und dann plötzlich niest der Knabe 7-mal, heißt es hier, und steht wieder auf. Und ich finde es sehr beeindruckend, dass diese Geschichte im Grunde uns zeigt, dass es geht nicht ohne 100% Identifizierung mit dem Tod, mit dem Tod, der Teil ist von uns, von dieser Welt. Und das ist was sehr unbequem ist in der Zeit, wo wir den Tod eigentlich komplett wegschieben. Wo wir ihn so wegschieben, dass man ihn nicht mehr sieht. Menschen sterben in Krankenhäusern, werden dann in den Keller geschoben. Und vom Keller kommen sie in einen Wagen und vom Wagen kommen sie dann in den Keller, wo der Kühlschrank ist, in der Kapelle, und dann werden sie da kurz hochgehoben und dann wieder abgesenkt, und wenn man nicht nach 20 Minuten fertig ist, dann verschwindet der Sarg einfach, gab es auch schon bei Beerdigungen, und dann geht's ab auf den Friedhof. Anders weil Elisa zeigt Körpereinsatz. Er zeigt, dass man, oder diese Geschichte zeigt, man kann dem Tod nicht begegnen, wenn man nicht leiblich anwesend ist. Der Umgang mit dem Tod braucht die totale Identifikation. Und ich meine, es ist faszinierend, also Mund auf Mund, Augen auf Augen, Hand auf Hand. Ich hab dann an Jesus gedacht, an Jesus am Kreuz, wie er die Augen schließt, als er stirbt. Wie sein Mund verstummt, er sagt noch die letzten Worte und dann stirbt er. Wie seine Hände ausgebreitet werden, wie vielleicht die Hände des Kindes ausgebreitet sind. Aber indem er das tut, haucht er unseren kalten, toten Leibern Leben ein. Er erweckt unseren Mund, er gibt uns was Neues zu erzählen, was Neues zu sagen, eine neue Botschaft, die diesen Advent erhellen kann, eine neue Hoffnung, eine neue gute Nachricht. Er schenkt uns neue Augen, die das Potenzial sehen dieser Welt, die Fülle, die Schönheit, das, was schon da ist, das, was möglich ist und nicht nur das, was zu wenig ist. Und er schenkt uns Hände, die ein neues Leben bekommen, die eine neue Energie bekommen, damit sie aktiv werden können, damit sie heilen können, damit sie helfen können. Brüggemann sagt, das Evangelium ist etwas, was in die Tat umgesetzt wird. Das Evangelium sind nicht einfach nur leere Worte. Das Evangelium ist auch nicht nur ein Bekenntnis, ein Sündenbekenntnis oder ein Bekenntnis, dass ich das glaube, sondern das Evangelium wird immer, immer, immer praktisch. Es wird in Taten umgesetzt. Mit dem Mund, mit den Augen und mit den Händen. Und zwar meistens dort, wo die Kanzlerinnen, Bürgermeisterinnen, Amtsstubensitzerinnen, Mächtigen aus der Wirtschaft, Politik, aus wo auch immer her, aus der Kultur, aus der Öffentlichkeit, wo sie keine Ideen mehr haben. Wo die Geschichte ohne sie geschrieben werden muss, weil sie nicht wissen, wie sie mit diesem Leid, Not, Elend umgehen sollen. Elisas Zauberstab, könnte man vielleicht sagen, der ist zwar mächtig, aber der steht stellvertretend für irgendwelche Verordnungen vom Jobcenter, für die 2 Euro Rentenerhöhung, die man sich abringt, für die unzähligen Gesetze und Paragraphen, die für Gleichheit sorgen sollen, aber es doch irgendwie nicht tun. All das ist zwar gut gemeint, aber leblos wie so ein Stück Holz, was man auf den toten Körper legt. Da ist kein persönliches Engagement, da ist keine Identifikation. Das kann kein Leben schaffen. Und hier hinein geht Jesus in diese Momente, wo kein Paragraph mehr hilft, wo keine Verordnung mehr hilft, wo kein Rezept mehr hilft. Leben entsteht durch Berührung, durch Handeln, durch praktisches Lieben. Leben entsteht, wo die herkömmlichen Machtmittel versagen oder überhaupt als hilflos erstmal enttarnt werden. Und ganz wichtig, Leben entsteht da, wo ich nicht mit meinen fertigen Rezepten wiederkomme, mit meinen Lösungen komme, als Retter der Armen. Nein. Identifikation. Ich werde Teil. Man breitet sich aus auf diesem toten Leib. Advent bedeutet, dass der Nicht-König, der Unkönig in die Welt kommt eigentlich. Die Botschaft der Hoffnung ist, dass es gerade nicht so weitergeht, wie alle nämlich hoffen, dass irgendwie jetzt endlich wieder David kommt und das Land groß macht. Oder dass jetzt endlich der kommt, der mal für Ordnung sorgt. Oder dass endlich der kommt, der die besten, größten, tollsten Wunder tun kann. Genau das passiert nicht. Im Advent kommt ein kleines Kind zur Welt. Da kommt so ein Elisa. Jemand, von dem keiner was erwartet, der nichts zu sagen hat, der wahrscheinlich einfach übersehen werden würde. Und die Botschaft ist, es kommt Jesus, es kommt dieses kleine Kind, aber die Botschaft lautet auch, dass der Advent uns ermutigt, motiviert, herausfordert, Münder, Augen und Hände zu werden von diesem Jesus, von dieser neuen Ordnung, von dem, was auf den Kopf gestellt ist. Amen.